Willkommen zurück. Jeder Tag ist von der Ewigkeit her gesehen neu und nicht bloß eine Fortsetzung des vorigen Tages. Diese ewig frische Neuheit des jedes Tages gibt unserem Alltag einen Rhythmus der Ewigkeit, einen Rhythmus unserer Sehnsucht nach Ewigkeit. Wir alle kennen die vielfachen Zyklen des Lebens. Eine wunderbare Rhythmik der Sterne und Planeten waltet im Universum, die von uns im Kreislauf der Tage, der Monate und der Jahre erfahren wird. Das Universum scheint zu atmen. Und Leben und Tod markieren wohl das fundamentalste menschliche Zeitverständnis, und zwar so, dass wir aus dem Nichts- und Nichtbewussten herkommen und wieder ins Nichts- und Nichtbewusste zurückkehren. Auch jede Nacht kehren wir zurück ins Nichtbewusste und jeder neue Tag, jeder Neumond und jedes neue Jahr veranschaulichen eine Erneuerung. Aber unser Leben in der Zeit ist ständiger Versuchung ausgesetzt. Dabei ist es, wie Weinreb meint, die Zeitlichkeit selbst, unser Gebundensein an die Zeit, die der Ort der Ursünde sein kann, in dem die Zeit uns in der Zeitlichkeit fesselt. Wir erwarten und hoffen dann alles von der Zeit und in der Zeit. Wir lassen uns also aufs Diesseits vertrösten. Und so sind wir im beständigen Warten fixiert. Wir kalkulieren und hoffen auf Verlängerung. Noch ein wenig mehr Zeit, bitte. Und die andere bitte nicht jetzt, später gern. Wir klammern uns an die Zeit, immer vorwärts schauend, ob es vielleicht besser werde. Sogar unser Leben nach dem Tod stellen wir uns in der Zeit vor. Auch da berechnen wir und sehen zu, dass wir richtig investieren, damit es dann im Himmel auch recht weitergeht. Wir erwarten einen Lohn für unsere Opfer, wir berechnen sogar den Himmel mit dem Maß der Zeit, bemühen uns krampfhaft, unser ewiges Heil sicherzustellen. Die Teschuwa aber ändert das alles, indem sie die Richtung der Zeit umkehrt, aber nicht so, dass wir nun einfach nach rückwärts schauen, wie nach einem verlorenen Paradies. Die biblische Umkehr des linearen Zeitverständnisses ist nicht ein Heimweh nach den guten alten Zeiten. Nein, sie ist vielmehr ein Durchbruch durch das horizontale Zeitverstehen selbst. Teschuwa, Umkehr, hat sprachlich den gleichen Stamm wie Sitzen, Ruhe. Die Vertikale stoppt das Ausgeliefertsein ans Kausale, an den Zeitstrom, ans nur Nützliche. Durch die Umkehr, Teschuwa, wird die Zeitbewegung gestoppt und kommt zur Ruhe. Wörtlich Weinreb, denn die Bewegung von oben nach unten und umgekehrt, die Bewegung des Aufnehmens aus der Dimension des Himmels, ist für die Welt hier ein Stillstand. Wenn wir dieser Vertikalen aus der Ewigkeit im Zeitstrom unseres Alltags begegnen, werden wir seltsam ruhig. Wir erleben das unsagbar schöne Geschenk des Friedens Gottes in uns, des Shalom. Weinreb schreibt in seinem Buch Legende, die Welt geht weiter, aber der Sabbat liegt über der Welt. Es herrschen dann weder Krankheit noch Tod, noch Feindschaft, denn diese sind Attribute des Zeitstroms, des Kausalen. Aus diesem Strom kommt die Aggression und die Depression. Man fühlt sich machtlos und glaubt, man müsse eingreifen. Es ist die Schändung, die Verletzung des Schabbat, so Weinreb. Somit ist die Teschuwa die Dimension des Schabbat in uns und wir dürfen uns fragen, wie kommt es zu dieser Erfahrung des Sabbat in unserem Alltag? Ist es nicht so, dass wir manchmal halb bewusst, halb unbewusst merken, dass wir in unserer Zeiterfahrung an eine Schwelle gelangen? Wer aber Schwelle sagt, sagt Türe, die Eröffnung eines neuen Raums. Dies geschieht metaphorisch durch die Frage, die sich im hebräischen Wort Ma, was, kristallisiert. Was ist der Sinn meines Lebens, fragen wir etwa. Zu dieser Grundfrage, die sich im Wort was verdichtet schreibt Weinreb: Was ist das Leben? Wozu ist es da? Wenn diese Frage vom Menschen niemals gestellt wird, hilft alles Analysieren nicht. Und aus der jüdischen Überlieferung wissen wir, dass wörtlich einer, der nicht nach dem Sinn des Lebens fragt, niemals den Weg Abrahams finden wird. Wer umkehrt, macht Abraham, der aufgebrochen ist, in sich lebendig. Es kommt der Augenblick, wo man sich fragt, ja, wozu das alles? Wozu das ganze Leben? Wozu die ganze Welt? Wozu das Leid, der Tod? Wozu und warum all diese Ungerechtigkeit im Leben? Aus Das chassidische Narrenparadies, Seite 217. Und wir sind nun einmal so konditioniert, dass wir etwaige Antworten auf diese Fragen im Kausalen suchen, im Zeiträumlichen. Das ist aber grundfalsch, denn diese einseitige Verhaftung im rein Kausalen, im nur linear-zeitlichen, ist doch gerade, sagt Weinreb, Sünde. Wenn dem aber so ist, wenn aus unserer Verhaftung in der Zeit keine Antwort auf unsere tiefsten Fragen kommen kann, wo in der Welt und wann können wir dann etwas vom Sinn des Lebens erfahren? Das ist wohl die Grundfrage nach der Teschuwa, der Umkehr. Wo können wir etwas über den Sinn der Zeit, den Sinn des kurzen Lebens erfahren? Ich betone nochmals, in solchen Fragen tut sich die Schwelle kund, ein Schwellenbewusstsein, das oft mit Angst verbunden ist. Die Angst ist aber hier ein Zeichen dafür, dass es wichtig ist, diese Schwelle zu überschreiten. Schwelle ist für Weinreb eine biblische, das heißt ewige Realität, und zwar so, dass sie vom Zeitlichen und Kausalen in die geheimnisvolle Gegenwart des Ewigen und Geschenkten führt. Sie führt also in eine andere Realität. Dort wachsen wir, indem wir hier kleiner werden. Dort werden wir reich, indem wir hier arm werden. Weinreb schreibt dazu: Dort geschehen die Dinge häufig im Gegensatz zu hier. Was hier klein und unwichtig ist, ist dort groß, wie es auch in den Seligpreisungen heißt. Gerade die, die hier nichts haben, bekommen alles. Sie erben diese Welt, gerade die, welche sich von dieser Welt zurückziehen. Es wird dort gerade gezeigt, dass es eine andere Realität gibt, wo alles ganz anders aussieht, wo es ganz andere Maßstäbe für Groß und Klein gibt. Ganz andere Menschen sind dort ausschlaggebend für das Schicksal der Welt, nicht die, die hier in der Zeitung stehen. Wichtig sind dann gerade die, die im Geschehen dieser Welt unauffällig leben, von denen sich aber anderswo herausstellt, dass das, was sie taten oder sprachen, gerade an dieser Stelle wichtig war, entscheidend für den Gang der Welt. Weinreb in Der Weg durch den Tempel, Seite 24. So steht es mit der biblischen Schwelle. Wir stehen jeden Augenblick vor ihr und sind immer eingeladen, sie zum Ewigen hin zu überschreiten. Gott spricht jeden Augenblick: Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir werden zusammen essen, ich mit ihm und er mit mir. Aus der Offenbarung des Johannes, Kapitel 3, Vers 20. Keine einfache Sache, denken wir, doch wie einfach macht es für uns die Bibel. Es geht doch darum, dass die Antworten auf die Frage nach dem Sinn des Lebens nicht kalkuliert werden können, weder faktisch noch logisch ableitbar sind, dass sie nicht auf unseren Nutzen umgewertet werden können, dass bloßes Gescheitsein und Intelligenz nichts damit zu tun haben, dass es vielmehr eine Sache der Einfalt und des kindlichen Gemütes ist. Da mag jetzt der eine oder die andere dankend abwinken. Einfalt, einfältig leben, nichts für mich. Da sage ich dann aber: Langsam, stopp. Es war nämlich Dietrich Bonhoeffer, der den Begriff Einfalt geadelt hat, und zwar in seinem Buch Nachfolge. Dort spricht er vom einfältigen Gehorsam. Bonhoeffer wörtlich: Als Jesus vom reichen Jüngling freiwillige Armut forderte, da wusste dieser, dass er hier nur Gehorsam oder Ungehorsam geben kann. Als Levi am Zoll Petrus von den Netzen gerufen wurde, da war es nicht zweifelhaft, dass es Jesus mit diesem Ruf ernst war. Sie sollten alles verlassen und nachfolgen. Als Petrus auf das schwankende Meer gerufen wird, da muss er aufstehen und den Schritt wagen. Es war in all dem nur eines gefordert, sich auf das Wort Jesu Christi zu verlassen. Dieses Wort für einen tragfähigeren Boden zu halten als alle Sicherheiten dieser Welt. Die Mächte, die sich zwischen das Wort Jesu und den Gehorsam stellen wollten, waren damals ebenso groß wie heute. Die Vernunft widersprach, das Gewissen, die Verantwortung, die Pietät, also die Frömmigkeit, ja selbst das Gesetz und das Schriftprinzip traten ins Mittel, um dieses Äußerste, diese gesetzlose Schwärmerei zu verhüten. Aber der Ruf Jesu durchbrach dies alles und schuf sich Gehorsam. Es war Gottes eigenes Wort. Einfältiger Gehorsam war gefordert. Soweit Bonhoeffer, und ich füge hinzu, dass einfältiger Gehorsam sich ausschließlich auf die Nachfolge und die Person Jesu Christi bezieht und daher nicht verwechselt werden darf mit blindem Gehorsam, der sich in der Regel auf Menschenworte bzw. Menschenbefehle bezieht. Eher kann es so sein, dass der einfältige Glaubensgehorsam ein Bollwerk bildet gegen den blinden Gehorsam, der von Menschen, Mächten und Institutionen oftmals eingefordert wird. Einfältiger Gehorsam kann zum Widerstand ermächtigen. Zugleich ist der einfältige Gehorsam, der sich auf das Wort Christi bezieht, nicht mit einem arglosen Glauben wie dem eines Abraham zu verwechseln. Er kann sogar dazu ermächtigen, Gott gegenüber kritisch zu sein und einem seiner Befehle zu widerstehen. Diese Chance hat Abraham versäumt, als Gott ihn damit versuchte, seinen Sohn Isaak zu opfern. Dieser einfältige Gehorsam der Nachfolgenden ist, so könnte man sagen, eben nicht von dieser Welt. Das war's für heute. Morgen dann der zweite Teil zum Wesen der Zeit. Ich freue mich auf euch und bleibt behütet. Bis dahin.